anfangen? Ist manchmal schwer, manchmal leichter, aber immer interessant.
Und womit fangen wir heute an?
Heute, liebe Nora, würde ich gerne mit dir über Bindungen sprechen.
Na dann, legen wir los.
Diese Folge wird unterstützt von Pumpkin Organics und mehr erfahrt ihr am Ende dieser Folge. Hallo Nora.
Hallo Oliver.
Ich freue mich, dass wir heute über Bindungen sprechen. Ist ja ein Herzensthema von dir, von uns, von vielen Menschen und gleichzeitig wabern da ja, ich finde, oft so falsche Freunde herum, die einem das Leben rund um Bindung eigentlich unnötig schwer machen. Mhm. Das war so mein Gedanke, als ich heute Morgen hierher geradelt bin zu dieser Aufnahme und dachte eben, dass es so Missverständnisse gibt rund um Bindung.
Ja.
Weswegen das Ganze mit Bindung erziehen, mit Bindung begleiten, das bindungsorientierte Sein oft sehr schnell so in Misskredit gerät. Mhm. Und ich bin mir sicher, das ist dir schon oft begegnet, oder?
Total, ja. Also sowohl, dass Menschen gesagt haben, ah ja, dieser moderne Bindungskram heutzutage, das hat's früher auch nicht gebraucht, aber auch bei Eltern ganz viel diese Sorge und Verunsicherung rund um das Thema Bindung. Gerade vor wenigen Tagen bin ich wieder mit einer Mutter ins Gespräch gekommen, die mich fragte, ob es nicht sowas wie einen ganz schnellen, verlässlichen Bindungstest gäbe, wo sie einfach mal kurz gucken könnte, ob ihr Kind jetzt wirklich sicher gebunden ist oder nicht, weil sie wäre in letzter Zeit nicht so sicher und sie hätte so viel Ängste, dass ihr Kind vielleicht unsicher gebunden sein könnte oder dass sie aus Versehen einen Bindungsabbruch herbeigeführt haben könnte, ohne es zu merken, und ob man das mal eben checken könnte. So wie man Blutdruck misst oder Blutwerte bestimmt oder sowas, ne? Und ich fand das so anrührend, weil da wirklich eine große Verzweiflung dahinter stand, eine große Angst. Und gleichzeitig zeigt es aber auch, was für ein fragiles Bild oft von Bindung in unseren Köpfen vorherrscht. Als würde Bindung einfach mal so eben kaputt gehen und man merkt es nicht. Und dann läuft ein Kind mit einer kaputten Bindung rum, weißt du, wie mit einem kaputten Bein und man hat es irgendwie nicht registriert. Und deswegen fand ich das so wichtig, da mal drüber zu sprechen, was Bindung eigentlich ist, ob man Bindung wirklich messen kann und ob es wirklich sowas wie Indikatoren dafür gibt, ne? Wie gut die Bindung ist, ob ich das als Mutter oder Vater in meinem Alltag einfach so bestimmen kann. Da gibt es schon Hinweise natürlich drauf. Mhm. Und genau, wir müssen so ein bisschen aufdröseln, wo kommt dieser Bindungsbegriff her, was sind die Stärken dieses Begriffs, aber wo ist dieser Begriff auch begrenzt? Ne? Also Bindung, um das vielleicht gleich schon mal vorwegzunehmen, ist eine Idee, ist ein Konzept, ist eine Verbildlichung von etwas. Das ist nicht ein Fakt, so wie man sagen kann, mein Kind hat rote Haare oder mein Kind hat, weiß ich nicht, eine Zahnspange, sondern Bindung ist der Versuch, etwas zu benennen und etwas greifbar zu machen, was man nicht direkt sehen kann und was sozusagen auch eine menschengemachte Vorstellung sozusagen von etwas ist, was viel komplexer ist, als dass man das jetzt in ein oder zwei oder drei Kategorien fassen könnte. Ich habe das Gefühl, ich verliere dich.
Ja, so ein bisschen, weil, ich kann dir noch folgen, danke. Aber ich dachte jetzt halt einfach sehr bildlich gerade, ein Baby auf der Schulter seiner Mutter, seines Vaters oder von einer anderen Bezugsperson spürt die Haut, kriegt den Puls, den Atem, die Stimmung sozusagen mit und so ganz nebenher entsteht halt da so eine gewisse wechselseitige Anziehung. Und das hätte ich jetzt mal so als Bindung so im primären Zustand verstanden gehabt.
Nee, absolut. Und da können wir auch gleich so reingehen. Also Bindung ist in der Definition von John Bowlby, dem sozusagen Erfinder der Bindungstheorie, ne, der in den 50er Jahren zum ersten Mal im wissenschaftlichen Sinne über Attachment, Bindung gesprochen hat, ist eben er nannte das so ein unsichtbares Band, das Menschen über Raum und Zeit hinweg verbindet. Und es geht da eben darum, eine Beziehung zu beschreiben von einer besonderen Tiefe, von einer besonderen Tragfähigkeit, ne? Eine gegenseitige Beziehung, also ein Kind bindet sich an einen Elternteil oder an eine andere Bindungsperson, diese erwachsene Person bindet sich aber auch an das Kind.
Genau.
Und diese Beziehung gibt emotionalen Halt, und zwar über Raum und Zeit hinweg. Das heißt, diese Verbindung ist nicht nur existent in dem Moment, wo das Baby an der Schulter liegt und der Körperkontakt vorhanden ist, sondern auch, wenn beide Bindungspersonen räumlich voneinander getrennt sind, trägt dieses Bindungsband immer noch. Also diese emotionale Sicherheit ist da, auch wenn die Person nicht akut verfügbar ist. Ne? Und das ist ja schon was Besonderes, und das ist definitiv etwas, was passiert und was wir tausendfach beobachten können und was auch ein sehr wichtiger Baustein ist, sozusagen eines emotional und körperlich gesunden Heranwachsens, dass Kinder so eine Bindungsbasis haben, ne, so eine Bindungssicherheit erfahren. Und das ist etwas, was auch in der Entwicklungspsychologie unbestritten ist, dass sozusagen diese emotionale Sicherheit, die in einer Eltern-Kind-Beziehung entstehen kann, aber auch in anderen Beziehungen entstehen kann, sehr, sehr bedeutsam ist für die menschliche Psyche, und zwar nicht nur in der Kindheit, sondern auch im Erwachsenenalter.
Aber dennoch hast du jetzt ja sehr abwägend ein bisschen formuliert, also so, als wäre dieses, ne, über Raum und Zeit, als hättest du jetzt sozusagen Sorge, ein, sagen wir mal, spirituell-esoterisches Konzept hier irgendwie zu verkaufen, was es ja gar nicht so ist, weil ich meine, dieses neulich beschlossen, mein Kind das erste Mal alleine zum Buchladen zu laufen, Klischee, okay, ja. Und da war auf jeden Fall was im Raum, obwohl er nicht da war, ja, so, ja. Also, wie handfest ist es denn jetzt nur, ja, die Bindung?
Also, ich glaube, um das noch mal ein bisschen konkreter zu fassen, es ist absolut klar, dass zwischen Eltern und Kindern eine besondere Beziehung entstehen und wachsen kann, die sich eben auch verändert, die einen besonderen Stellenwert hat im Leben beider, und dass auch andere Menschen eine solche Bindungsbeziehung aufbauen können zu einem Kind. Es geht da nicht um körperliche Dinge, ne? Wer hat wen ausgetragen und geboren, sondern es geht um eine Beziehung, die gewachsen ist über Interaktion, über ein Miteinander. Und dass es diese Beziehung gibt, ist völlig unzweifelhaft und extrem wichtig. Und dann ist eben die Frage, was genau unterscheidet jetzt die Bindung von der Beziehung? Also wo machen wir da nochmal einen Unterschied? Und dann fangen wir an, ne? Wir haben oft das Gefühl, so intuitiv, Bindung ist irgendwie nochmal was Krasseres als Beziehung. Das ist, geht nochmal tiefer, das ist nochmal besonderer, und für viele Leute hat es aber auch noch mal so ein bisschen so was Heiligeres, ne? Also die Bindung ist so das Kostbarste und das Fragilste. Und John Bowlby hat eben die Bedeutung dieser Bindung hervorgehoben, oder dieser Bindungen, und hat eben da eine ganz wichtige wissenschaftliche Arbeit gemacht. Erzähle ich gern gleich noch mal ein bisschen was zu den Hintergründen dazu. Und gleichzeitig möchte ich eben erzählen, und gleich diesem Podcast auch so ein bisschen sozusagen voranstellt oder dieser Podcast-Folge, dass es auch Kritik gibt an der Bindungstheorie, an der Bindungsforschung, und zwar nicht, weil irgendjemand bezweifelt, dass die Beziehungen da wichtig wären, sondern weil eben dieser Bindungsbegriff auch aus einer ziemlich westlichen Sicht heraus geformt ist. Der Fokus lag immer sehr stark auf der Mutter-Kind-Bindung, der Fokus lag immer so auf diesen einzelnen Beziehungen, ne? Also zwei Personen haben dieses unsichtbare Band zwischen sich, und dann wurde das oft so generalisiert, alle Kinder brauchen genau das. Und wir wissen aber heute, dass es ganz viele Kulturen auf der Welt gibt, die völlig anders funktionieren, dass es eben Kulturen gibt, da wird ein Kind geboren und dann kümmern sich 30 Leute gleichermaßen um dieses Kind. Und die westliche Bindungstheorie lässt sich auf solche Kulturen gar nicht anwenden, weil diese Kinder tatsächlich dann keine primäre und sekundäre Bindungsperson haben und nicht eine Bindungshierarchie ausprägen. Und auch diese Muster, die dann in der Bindungsforschung verwendet werden, verhält sich das Kind, als sei es unsicher, ambivalent gebunden, oder verhält es sich, als sei es unsicher, vermeidend gebunden oder so, die lassen sich in solchen Kulturen überhaupt nicht fassen, weil die Verhaltensweisen einfach andere sind in einem anderen kulturellen Setting. Also mit unserem westlichen Blick würden wir sagen, eine Mutter, die ihr Kind verlässt und zurückkommt und das Kind zeigt keine Regung, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Da ist quasi die Mutter-Kind-Bindung nicht sicher. Aber wenn ein Kind in einer Kultur aufwächst, wo es quasi umgeben ist von Bindung, ne, wo quasi alle erwachsenen Bindungspersonen sind, wo der ganze Stamm, die ganze Gruppe ein einziges Bindungsgefüge ist, ist das eine sehr normale Reaktion eines Kindes, nicht weiter gerührt zu sein, wenn zum Beispiel die Mutter sich entfernt und dann wiederkommt, weil dieses Kind aufgehoben ist in seinen Strukturen.
Und damit ist sozusagen der Beweis angetreten, dass es kein universell angeboren menschliches Prinzip ist.
Ganz genau.
Dies gerade, wie du eben sagtest, diese primäre, sekundäre, also dieses ganz enge, kleinfamilienartige, gebundene sozusagen. Okay, und damit kann man sozusagen, wenn man will, Bindungsforschung im ersten Schritt eine wissenschaftliche, universelle Gültigkeit absprechen.
Naja, man kann zumindest sagen, Bindungsforschung, ernstzunehmende, moderne, gute Bindungsforschung muss eben kultursensibel sein. Die muss sozusagen ihre Begrenzungen kennen. Ne? Die muss dann eben anerkennen, ja, wir erforschen hier Muster, die gibt es in bestimmten Kulturen und Strukturen und da hat diese Forschung absolut ihren Wert. Aber genau wie du sagst, sie ist nicht universell anwendbar und manche dieser Sätze, die man dann schnell mal so hört, so jedes Kind braucht genau das, um eine sichere Bindung auszuprägen, die greifen eben oft zu kurz und berücksichtigen oft zu wenig, wie divers unsere Welt ist und wir Menschen sind. Also dass die Bindungstheorie fußt sehr stark auf dem Bild einer heteronormativen Kleinfamilie, ne? Also einer Mutter, die sich um ein oder mehrere Kinder kümmert, einem Vater, der eher abwesend ist. Und dann ist die Frage, wer hat mit wem welche Beziehung. Und die moderne Bindungsforschung hat sich von dieser ursprünglichen Bindungstheorie von John Bowlby weit entfernt und denkt genau solche kultursensiblen Thematiken mittlerweile auch total mit. Also ich bin großer Fan der modernen Bindungsforschung. Und gleichzeitig ist es eben wichtig, sich klarzumachen, Bindung in dieser Form, wie wir oft darüber sprechen, ist eben auch ein Modell, ist ein Begriff, um etwas zu fassen und zu beschreiben, was wir in vielen Familienstrukturen sehen. Aber es ist nicht der einzige Weg zu erklären, wie Kinder emotionale Geborgenheit und Sicherheit erlangen.
Wow. Und was macht dann aber diesen Begriff für, ich sag mal, uns Eltern in the Western Hemisphere, so ungefähr. Warum ist der dann für uns so wichtig geworden? Weil der beschreibt ja zwei Dinge. Etwas, was wir unbedingt haben wollen und etwas, was wir unbedingt richtig machen wollen.
Ja.
Und da irgendwo habe ich immer das Gefühl, da clasht es halt auch super gern und super schnell. Weil ich nicht genau weiß, bin ich gerade an Bindung aufbauen oder an Bindung mir Sorgen machen.
Ja, so, ja, und das ist sehr, sehr gut beobachtet. Genau so ist es. Und um das zu verstehen, müssen wir ganz, ganz kurz einen Blick in die Geschichte sozusagen werfen. Wo kommt diese ganze Bindungsidee überhaupt her? Was sind da die Wurzeln und was hat das mit uns auch gesellschaftlich gemacht? Die Bindungstheorie wurde von John Bowlby nicht umsonst in den frühen 50er Jahren entwickelt. Das war nämlich auch tatsächlich eine direkte Reaktion auf die gesellschaftliche Frage nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, wie konnten Menschen so werden? Ja, also wie konnten Menschen einander so viel Leid antun? Wie konnten Menschen in der Lage sein, so viele Menschen umzubringen? Was ist da schiefgelaufen? Ja, das hat natürlich PsychologInnen total beschäftigt und dann war auch schon die Frage, müssen wir da vielleicht in der Erziehung, im Umgang mit Kindern was anders machen, dass das nicht so selbstverständlich ist, dass junge Menschen zu Befehlsempfängern werden und bereitwillig andere abschlachten, wenn ihnen gesagt wird, das sollen sie jetzt tun. Ja? Und das ist ja eine sehr moderne und sehr präsente und wichtige Frage. Und John Bowlby hatte dann eben nach Studien verschiedenster Fachartikel, auch aus der Verhaltensbiologie, viel auch so aus der Biologie aus dem Tierreich, ne? Also wie werden Tiere geprägt auf bestimmte Verhaltensweisen, hatte dann eben die Idee zu sagen, vielleicht liegt das daran, dass Menschen in der frühen Kindheit bestimmte Bindungserfahrungen machen und dass die auch prägen, wie sie sich und die Welt sehen und wie sie mit sich und der Welt umgehen. Und die Idee war quasi zu sagen, vielleicht sind Menschen, die existenzielle Erfahrungen nicht machen, in der frühen Kindheit empfänglicher für Militarismus, Diktaturen, Befehlsempfängertum sozusagen und andere haben sozusagen eine stärkere Resilienz und eine humanistischere, ethischere Haltung sozusagen. Und das wurde tatsächlich abgeleitet aus Tierstudien, ne, dass praktisch man sagen kann, eine kleine Katze, die direkt nach der Geburt von ihrer Mutter getrennt wurde und nie als ordentliche Katze sozialisiert wurde, ja, die zeigt dann im Tierreich auffälliges Verhalten, entweder krass aggressives Verhalten oder kann sich überhaupt nicht selbst versorgen und ist komplett unselbstständig, aber sie zeigt sozusagen in Anführungszeichen verhaltensgestörtes Katzenverhalten und das kann man eben bei anderen Säugetieren auch beobachten und dann hat praktisch John Bowlby wirklich so ein bisschen diesen Übertrag gemacht und so sagt, vielleicht ist das bei Menschen auch so. Und das war im Prinzip der Anfang der Bindungstheorie und die war eben, muss man ganz klar sagen, eine Theorie, es war eine These, ne? Könnte ja so sein. Und dann hat er das eben entwickelt und man muss eben auch sagen, als Mann seiner Zeit, ne? Also seine Vorstellung war dann eben zu sagen, dann haben vielleicht die Mütter was falsch gemacht, denn die Väter haben mit der Kindererziehung ja eh nichts zu tun. Und insofern mischt sich da ganz viel durchaus auch reaktionäres Menschenbild und manche Dinge, die für uns heute seltsam anmuten, mit einem gleichzeitig sehr modernen und für die damalige Zeit bahnbrechenden Verständnis, nämlich, dass tatsächlich John Bowlby, anders als man damals dachte, sagte, Babys sind nicht einfach so unreife Wesen, die man einfach irgendwo hinlegen und schreien lassen muss, weil die eh noch nichts mitkriegen und verstehen, sondern das sind Menschen mit Bedürfnissen, die wollen beantwortet werden und das macht was mit ihnen, mit ihrer Psyche und das prägt sie fürs Leben und es ist wichtig, auf die Signale von Kindern zu reagieren, es ist wichtig, dass Kinder körperliche und emotionale Nähe bekommen. Das waren völlig revolutionäre Gedanken. Und zusammen mit seiner wissenschaftlichen Mitarbeiterin Mary Ainsworth hat er dann eben viel zu diesem Thema geforscht und dann eben auch versucht, quasi Beweise zu entwickeln für seine These. Und da wurde dann der sogenannte fremde Situation-Test entwickelt, so eine Laborsituation, wo Mütter von ihren Kindern für kurze Zeit getrennt wurden. Die Kinder waren dann in Gegenwart einer ihnen fremden Laborassistentin, haben mit denen so ein bisschen gespielt und dann kam die Mutter wieder und dann hat man geguckt, wie reagiert das Kind auf die Trennung, auf die Abwesenheit und auf die sozusagen Wiedervereinigung mit der Mutter. Und da haben dann eben John Bowlby und Mary Ainsworth so Muster herausgelesen und gesagt, es gibt Kinder, die sind sicher gebunden, die protestieren, wenn die Mutter geht.
Ja.
Sind sichtlich gestresst von der Abwesenheit dieser Bindungsperson, freuen sich über ein Wiedersehen, ja, und das haben sie dann sozusagen als sicher gebundene Kinder bezeichnet. Und dann haben sie gesagt, es gibt aber auch unsicher gebundene Kinder, und zwar unsicher vermeidend und unsicher ambivalent gebundene Kinder. Und die verhalten sich eben anders in solchen Trennungs- und Wiedersehenssituationen. Und es gibt auch noch, das wurde später hinzugefügt, disorganisiert gebundene Kinder, das sind letztlich nicht gebundene Kinder, also wo keine Bindung feststellbar ist, wo man das Gefühl hat, Eltern und Kind oder Mutter und Kind in dem Fall dann damals, das wurde damals nicht mit Vätern gemacht, sind quasi wie Fremde, die reagieren eigentlich gar nicht aufeinander. Und das war total wichtig, dass sowas erforscht wurde, ne? Und das war sozusagen der Anfang der Bindungsforschung und seitdem ist unglaublich viel passiert. Mit diesem Fremde-Situation-Test in dieser Form wird heute fast gar nicht mehr gearbeitet. Mittlerweile gibt es andere Forschungsinstrumente, vor allem so Bindungsinterviews, wo Erwachsene befragt werden im Rückblick, welche Erfahrungen von Sicherheit und Geborgenheit, aber auch von Unsicherheit und Verlust und Verlassensängsten sie gemacht haben. Dann wird daraus versucht abzuleiten, ne, wie war so eine Bindungsbiografie, so ein Bindungsmuster. Und das war alles, das muss man zusammenfassen, ziemlich bahnbrechend, weil diese Idee von Bindung so neu und so revolutionär war. Die wurde natürlich erstmal in Fachkreisen diskutiert, aber dann hatte diese neue These, Kinder brauchen Bindung, ja, und zwar auch gerade schon Neugeborene, Babys brauchen emotionale Sicherheit, hatte dann total Einfluss auf die Lebenswirklichkeit ganz normaler Menschen. Ne? Also das hat dann die Entstehung von sowas wie Stillgruppen in den 70er Jahren befördert. Da war ja quasi die Flaschenmilch gerade so total im Aufschwung und auf einmal haben dann Menschen gesagt, hey, wenn Körperkontakt und Zuwendung und Reagieren und Kuscheln wichtig ist, dann müssen wir vielleicht doch das Stillen noch mal ein bisschen stärker wieder fördern. Das sogenannte Rooming-in in den Geburtskliniken kam direkt aus diesem Einfluss der Bindungsforschung heraus, dass dann Frauenärzte wie Le Boyer gesagt haben, wir brauchen eine Bindung im Kreißsaal schon, Bonding und ganz viele andere Dinge, Eingewöhnungen in Kitas, dass es die heute gibt und früher nicht gab. So, das geht alles direkt auf die Bindungsforschung zurück.
Wow. Und weißt du zufällig auch noch, neben dem, was du eh schon alles da weißt, der Transfer von Wissenschaft ins reale Leben funktioniert ja oft nicht oder funktioniert nur sehr verzögert oder so, aber traf jetzt diese Forschung in den pauschal gesprochenen westlichen 70ern auf was traf die da? Also das, was du beschreibst, ist ja so, da waren so diese zwei Forscher mit ihren Kitteln und die haben da immer so Kinder ein bisschen getrennt von ihren Müttern und danach haben sie einen Artikel geschrieben und bumm, gab es Rooming in und die Frauenärzte und so, weißt du, so, ja. Und so war es natürlich nicht, ist ja klar, aber sozusagen, weil es da ein Klima gab oder weil es sozusagen auch das Klima der 70er im Sinne von what the fuck ist eigentlich damals schiefgelaufen, also weißt du dazu übers, wie der Transfer in die Allgemeinheit sozusagen, und zwar mal in progressiv oder in interessierte Kreise vermutlich, wie der vonstatten ging?
Ja, also das ist total eine wichtige und spannende Frage, weil ja genau das oft eben so lange braucht. Ne? Also irgendein Thema wird im Elfenbeinturm der Wissenschaft diskutiert und bis das dann in die Gesellschaft wirklich hineinwirkt, vergehen Jahrzehnte. Und das war letztlich bei der Bindungsforschung nicht anders. Also John Bowlby hat die Anfang der 50er Jahre entwickelt und die wirklich spürbaren Konsequenzen gesellschaftlich hat man so 25 Jahre später wahrgenommen. Also da war eine Menge Zeit dazwischen. Und da sind verschiedene Dinge passiert, wie du sagst. Es gab natürlich auch einfach gesellschaftlich dieses Infragestellen alter Ordnungen und autoritärer Strukturen, ne, in den USA mit den Protesten gegen den Vietnamkrieg und mit der Bürgerrechtsbewegung. Schwarze AktivistInnen, aber auch in Deutschland, ne, mit der feministischen Bewegung und so dieser ganzen 68er-Revolution, dieser Idee, wir müssen hier dieses Klima der Unterdrückung und diesen ganzen Muff so entlüften. Und da war dann eben auch die Suche nach neuen pädagogischen Konzepten weit offen, inklusive auch Experimenten wie antiautoritäre Erziehung und so weiter. Und es war dann tatsächlich so ein Zusammenkommen mehrerer Faktoren. Also die Bindungsforschung ist zusehends bekannt geworden in der Fachwelt. Also das waren dann eben nicht mehr nur diese zwei Wissenschaftler, die was dazu gemacht haben, sondern das war dann irgendwann eine internationale Community sozusagen von ForscherInnen, die zu diesem Thema was gemacht haben, auch in Deutschland. Wichtige Bindungsforscher, gerade das Ehepaar Großmann ist da zu nennen, die waren da so Pioniere der Bindungsforschung. Dann traf das auch auf so einen gewissen Natürlichkeitstrend in den 70er Jahren. Und das war zum Beispiel sehr stark beeinflusst von Jean Liedloff. Das war so eine Ethnologin, die mit einem indigenen Stamm gelebt hatte für einige Zeit, da völlig begeistert davon war, wie sanft und zugewandt dort mit Kindern umgegangen wurde, im Kontrast zu dem, was sie aus den USA kannte, wo eben eine sehr distanzierte, sehr harte Babyversorgung damals so der Standard war, ne, in den frühen 70er Jahren. Und die hat damals ein Buch geschrieben, das unglaublich einflussreich war. Das hieß Auf der Suche nach dem verlorenen Glück. Das ist in Deutschland wirklich unglaublich erfolgreich gewesen, aber in den USA auch. Und da beschreibt sie auf nicht so besonders wissenschaftliche Weise, muss man ehrlich sagen, wie unglaublich zugewandt diese indigenen Frauen mit ihren Babys umgehen, wie die nach Bedarf gestillt und getragen werden, wie die bei den Müttern schlafen dürfen, dass man die nicht schreien lässt, dass man die nicht abhärtet. Und das hat, sie beschreibt das auf durchaus eine bisschen verklärende Art und Weise. Also sie beschreibt das, als hätte sie das Paradies gefunden auf der Welt. Aber wenn man sich vorstellt, da kommt so eine Elterngeneration an den Start, die will Dinge anders machen als ihre Eltern, die noch so geprägt waren von dieser Nazi-Erziehung, die suchen nach einem neuen Weg. Und dann kommt da so eine junge Forscherin und sagt, ich habe den Weg gefunden. Am Amazonas, im Regenwald, klar. Da ist die natürlichste Form des Umgangs mit Kindern noch intakt. Und das könnt ihr lernen. Ne? Das hat natürlich dann auf eine ganz alltagspraktische Weise diese Ideen von Bindung, ne, in die Haushalte gespült oder in die Kinderzimmer. Und wie so oft, erstmal natürlich nur in eine Auswahl, ne, also Leute, die Bock hatten, Bücher zu lesen, Leute, die auch die Ressourcen hatten, was anders zu machen. Also man darf sich jetzt nicht vorstellen, dass in den 70er Jahren auf einmal alle Kinder im Tragetuch getragen wurden oder so, sondern das war eine kleine Gruppe, die sagte, wir wollen jetzt mal losgehen. Aber wie das so ist, ne, manchmal braucht es so eine kleine Bewegung, um was anzustoßen in der Gesellschaft, und dann wird das mehr. Und gerade, um das nochmal kurz zu betonen, im Kontext Geburtshilfe haben eben Michel Audin und Frédéric Le Boyer, zwei französische Frauenärzte, unabhängig voneinander, auch viel zum Thema Bindung gelesen und dann das übersetzt in ihre gynäkologische Erfahrung und gesagt, eigentlich ist das total krass, wie bei uns Babys auf die Welt kommen. Ne? Also die werden geboren, kriegen einen Klaps auf den Po, dass sie schreien, werden dann erstmal von ihren Müttern getrennt, untersucht und landen dann irgendwann angezogen in diesen Bettchen auf der Säuglingsstation und werden den Müttern erstmal gar nicht gebracht, weil die ja noch keine Milch haben. Und da dann kam dann eben auch so eine Gegenwehr auf bei diesen Ärzten, die dann sagten, das kann doch nicht sein, so können wir doch nicht arbeiten, das passt doch gar nicht zusammen. Und dann haben die praktisch sich so für Bonding, ne, das war dann auch so ein neuer Begriff, nach der Geburt stark gemacht, für den Bindungsaufbau. Und die beiden sind durchaus unterschiedliche Typen. Den Michel Audin, der ist ja leider jetzt im vergangenen Jahr verstorben, habe ich mal getroffen. Der hat in London bei uns nicht so weit weg gewohnt und wir haben uns mal unterhalten. Also ich war da als Interviewerin mal bei ihm zu Hause, aber das war nicht so weit weg von uns. Und der hat mir da stundenlang erzählt, wie er von der Bindungsforschung beeinflusst eben versucht hat, wirklich nichts Geringeres zu tun, als die Geburtshilfe zu revolutionieren. Und er hat dann immer gesagt, ich habe das ganz wissenschaftsbasiert gemacht und der Le Boyer, der war so ein Esoteriker. Der hat immer über die Seelen der Babys gesprochen, die kann ich nicht messen. aber das war alles sehr bedeutsam. Und dann kommt natürlich auch so ein gesellschaftliches Phänomen zum Tragen. Gerade auch in Deutschland werden das viele alte GynäkologInnen auch noch bestätigen können. Also, dass es dann auch einfach so eine Bewegung gab, dass dann Frauen in die Geburtskliniken kamen und sagten, ich kriege hier nur mein Kind, wenn ich Rooming-in machen kann. Ich habe gehört, das gibt's woanders im Krankenhaus. Ja. Ich will das jetzt auch. Und das war innerhalb kürzester Zeit dann tatsächlich auch einfach so, dass Geburtsstationen sich da ein Stück weit beugen mussten, um im Geschäft zu bleiben, weil die Frauen einfach sagten, wir lassen uns nicht mehr von unseren Babys trennen.
Ich denke gerade darüber nach, ob, weil so wie du es jetzt quasi eingeführt hast in die Gesellschaft, ist es ja eigentlich fast zwangsläufig logisch, dass es diese Widerstände gab und dass es diese Widerstände gibt.
Ja.
Also wir kennen das ja bei anderen Themen auch. Also dieses, wir haben doch früher auch nicht alles falsch gemacht, sagen die Alten, wollen deswegen natürlich eher sozusagen das System oder die Logiken, die es davor gab, nicht völlig aufgeben. Also ich pauschalisiere, ich meine ja jetzt nur die Logiken, wie sozusagen Gesellschaften miteinander diskutieren, ob man jetzt etwas anders machen sollte oder nicht. Und dass daher halt auch aus diesen Debatten wahrscheinlich oder aus diesen Kämpfen die Vorurteile kommen, die bis heute rund um Bindung und Bindungstheorie so vorherrschen. Also dieses, wenn ihr sie nie abhärtet, wie sollen die denn dann bestehen oder was und all diese falschen Freunde, die dann da immer wieder so hochkommen. Das erklärt sich mir jetzt mehr, dass man einfach sagt, naja, das waren halt gesellschaftliche Prozesse, die da abliefen. Und die holen halt nicht jede und jeden gleichermaßen ab.
Oh. Ja, ja. Also das gab gerade so in den 70er, 80er Jahren auch da natürlich viele Konflikte zwischen den jungen Eltern und den Großeltern sozusagen. Ne? Weil das natürlich eine ganz radikale Abkehr von ganz vielen Lehren war, guter Kindererziehung, die sozusagen für die Generation davor absolut Gesetz waren. Ne? Und es gibt ja immer Reibungen zwischen Generationen und Erziehung entwickelt sich weiter, aber das war schon der fast radikalst mögliche Bruch, zu sagen, klar, eine Generation, die noch geprägt war von Johanna Haare und schreien lassen und füttern im 4-Stunden-Takt und so, zieht dann eine neue Generation groß, die sagt, wir wollen unseren Kindern erstmal Bindung schenken. So. Und natürlich nicht alle, ne? Und natürlich nicht alle gleichermaßen, aber das war schon eine große Veränderung. Und gleichzeitig muss ich auch noch mal dazu sagen, ne, wir haben gerade darüber gesprochen, es wurde dann also viel darüber gesprochen, wie bedeutsam Bindung ist und dass man in gewisser Weise messen kann, mehr oder weniger präzise, wie sicher oder unsicher gebunden Kinder sind. Aber was jetzt man genau tun muss für diese sichere Bindung, war für viele immer noch ein großes Fragezeichen. Also John Bowlby und Mary Ainsworth hatten ja quasi die Ergebnisse gemessen und gesagt, manche Mütter haben anscheinend das hingekriegt, dass ihr Kind sicher an sie gebunden ist und manche nicht. Aber was genau die anders gemacht hatten, wussten sie damit ja noch nicht, ne? Und es wurde dann eben so beobachtet, ganz grob wurde gesagt, wenn Mütter verlässlich sind, gibt es eine sichere Bindung. Wenn Mütter mal verlässlich sind und mal nicht, gibt es eine ambivalente Bindung. Wenn Mütter hart, kalt, zurückweisend sind, gibt es eine unsicher vermeidende Bindung. Ne? Aber auch da muss man ja fragen, was bedeutet das denn konkret? Also wie muss man sich denn dann wirklich verhalten? Und gerade in den 70er, 80er Jahren hat man eben dann Bindung sehr, sehr stark in Bezug auf Babys verstanden. Das ist auch kein Zufall, dass du vorhin intuitiv, als wir über Bindung gesprochen hatten, dieses Bild vor Augen hattest von so einem quasi Neugeborenen, ne, an der Schulter eines Elternteils, das sich da beruhigt. Weil das natürlich sehr betont wurde, so in den 70er, 80er, auch frühen 90er Jahren, Bindung ist vor allem ein Thema für den Lebensanfang. Ein Neugeborenes muss erstmal emotionale Sicherheit erlangen. Und das war ein wichtiger Schritt, zu sagen, wir lassen diese Babys nicht einfach immer nur schreien, sondern es ist wichtig, mit denen zu reden, die zu kuscheln, auf die zu reagieren, stillen nach Bedarf oder füttern nach Bedarf statt nach der Uhr, solche Dinge. Große gesellschaftliche Umwälzung. Aber bei vielen Menschen entstand dadurch der Eindruck, Bindung sei so ein Thema primär fürs erste Jahr. Und danach sind die Babys dann ja keine Babys mehr. Dann muss man die halt schon auch erziehen. Und dann,
dann geht's los.
Zieht auch wieder so eine gewisse Härte und so eine gewisse Distanz ein. Im Sinne von, ja, jetzt ist das ja kein Baby mehr. Jetzt kann das ja auch schreien, wenn es einen Wutanfall hat. Weil das ist ja jetzt keine Bedürftigkeit mehr wie bei einem Neugeborenen. Das ist ja jetzt Trotz. Ne? Und,
voll spannend, ne, dass da die alten Dämonen dann sagen, okay, ihr kriegt das erste Jahr, genau. Aber dann sind wir wieder dran.
So, genau, okay. Also das war tatsächlich so eine Zeit lang auch in Erziehungsratgebern so ein bisschen der Vibe, ja, zu sagen, ein Jahr lang dürft ihr verwöhnen nach Herzenslust, aber dann ist vorbei. Ja? Der Haustyrann kann immer noch kommen, aber ihr habt sozusagen ein Jahr Schonzeit. Und
Entschuldigung, das ist überhaupt nicht lustig, aber es ist doch irgendwie so fast, ja, es ist fast lustig. Ja. Little do you know, ein Jahr hast du Zeit und dann.
Und das wurde zum Beispiel auch sehr stark befördert von dem Erstarken des Attachment Parenting in den USA in den frühen 90er Jahren. Also das Attachment Parenting Book von William Sears und seiner Frau sind frühen 90ern erschienen. Und das ist ein amerikanischer Kinderarzt, der sich eben sehr, sehr stark dafür gemacht hat, Kinder, Babys vor allem erstmal auch, ne, sehr zugewandt, sehr körpernah zu begleiten. Und das war eine große Sensation in den frühen 90er Jahren, dass ein Arzt spezifisch sich hinstellt und sagt, ihr dürft eure Kinder mit euch im Bett schlafen lassen, ihr dürft die stillen, wann immer ihr wollt, ihr dürft die am Körper tragen, die müssen auch gar nicht im Kinderwagen sein, wenn sie sich da nicht wohlfühlen. So, ne? Also das war so ein Bruch mit allem, was Kinderärzte bis dahin gesagt hatten. Und diese Welle schwappte dann so Ende der 90er, um die 2000er Jahre eben auch nach Deutschland. Und hat eben auch sehr, sehr stark Einfluss darauf gehabt, wie eine bestimmte Klientel, eine bestimmte Gruppe von Eltern gerade auf diese frühe Elternschaft geblickt hat, auf diese Babyzeit. Aha. Dieses, wir dürfen unsere Babys am Körper tragen, wir dürfen unsere Kinder sehr nah haben im ersten Jahr. Und gleichzeitig war da auch noch sehr stark der Fokus eben auf die Babys, auf die kleinen Kinder. Und William Sears hat, um das so ein bisschen catchier zu machen, seine Theorie, dann die sogenannten 7 Baby Bee entwickelt, die sozusagen für das Attachment Parenting bedeutsam sein sollen. Also was Eltern, Mütter, muss man ehrlicherweise sagen, in den allermeisten Fällen alles tun sollen, damit ihr Kind, ne, attached, also sicher gebunden, groß wird. Und diese Baby Bee, ja, waren dann Breastfeeding, also stillen, Birth Bonding, also bei der Geburt schon direkt Körperkontakt und Bonden, Baby Wearing, also tragen, Baby tragen, Bed Sharing, das Baby im Familienbett haben, mit ein Bett teilen, Belief in Babies Cries.
Ich werde nervös, ob du alle 7 hinkriegst.
Also, ne, das Baby weinen ernst nehmen und darauf reagieren. Dann gab es noch, oh Gott, jetzt komme ich langsam, ich habe es mir nicht vorher nochmal angeguckt. Es gab noch Balance and Boundaries, das wurde tatsächlich im Nachhinein hinzugefügt, weil so viele Mütter ausgebrannt waren, dass man dann immer sagt, ihr dürft trotzdem auch irgendwann mal sagen, ich brauche eine gewisse Balance der Bedürfnisse, jetzt übernimmt mal der Vater. Und den siebten Baustein habe ich, den weiß ich jetzt wieder, beware of sleep training oder beware of verbalizing, also halte dich fern von Schlaflerntrainings, halte dich fern von kontrolliertem Schreien lassen. Das sind die sieben Baby-Bee. Und da merkt man schon, die sind sozusagen alle eben sehr, sehr stark auf diese ganz kleinen Kinder ausgelegt. Mhm. Und je nach Person können die sich wie ein großer Freibrief anfühlen, im Sinne von, ich darf mein Baby tragen, kuscheln, bei mir schlafen lassen. Sie können sich aber auch nach einer absolut gnadenlosen Checkliste anfühlen, im Sinne von, du musst stillen, du musst tragen, deine Geburt muss so super sein, dass du direkt danach das Baby auf die Brust bekommst, so. Du darfst auf keinen Fall, ne, dein Kind im eigenen Zimmer schlafen lassen oder im Kinderwagen transportieren oder irgendwas. Und das ist genau das Problem, was seitdem der sogenannten bindungsorientierten Elternschaft, die ja aus diesem Attachment Parenting, ne, auch schon vom Begriff her so erwachsen ist, so ein bisschen anhaftet. Da kann eine große Freiheit drin stecken. Da kann auch ganz viel Gutes drin stecken, Eltern zu sagen, hört auf eure Babys. Ne? Also Belief in Babies Cries ist kein schlechter Rat. Ja? Und gleichzeitig kann, gerade wenn man das dann so als so eine Liste formuliert, daraus natürlich ein unglaublicher Druck entstehen und sehr viele Eltern, sehr viele Mütter haben diese sieben Baby-Bee von Sears verstanden als einen Auftrag, den man vollumfänglich erfüllen muss, wenn man ein sicher gebundenes Kind haben will. Und wer dann eben einen Kaiserschnitt hatte und nicht direkt danach sein Baby kuscheln konnte oder nicht stillen konnte oder was auch immer, ja, mal sein Baby nicht gehört hat beim Schreien, weil es gerade das Babyphone aus war oder so, die haben dann oft das Gefühl, okay, jetzt sind wir aus der Kurve geflogen, bei uns ist die Bindung jetzt vorbei.
Deswegen machte ich vorhin schon so Witze, um ehrlich zu sein. Ich dachte, oh Gott, jetzt kommt sie mit so einer 7-Punkte-Liste und hoffentlich pressen wir jetzt niemandem da draußen rein. Also du bist halt leider du hast nur ein 4/7 gebundenes Kind.
Nein, genau.
Voll für den Arsch. Ja,
genau. Und das ist, deswegen nenne ich diese Punkte aber, um zu zeigen, wo das sozusagen herkommt und wie viel weiter wir heute sind. Und zwar in mehrerer Hinsicht. Zum einen müssen wir wirklich sagen, dieser Fokus auf diese frühe Babyzeit war total unvollständig. Bindung ist kein Babythema, Bindung ist ein Lebensthema und wir wissen heute auch aus der modernen Bindungsforschung, dass ganz, ganz viel Wichtiges an Bindungserfahrung in all den Jahren nach der Babyzeit passiert und dass sich da auch vieles, sag ich mal, reparieren lässt. Also auch wenn ein Baby schwierige Bindungserfahrungen gemacht hat im ersten Jahr und danach macht es andere Bindungserfahrungen, kann sich bei ihm noch ganz viel ändern und ganz viel Bindungssicherheit entstehen. Und das Zweite ist, dass dieser in den 70er bis 2000er Jahren entstandene Mischmasch aus Bindungsorientierung und Natürlichkeitsfetisch, dass sich der so ein bisschen auflösen muss. Ne? Also ich hatte vorhin von Jean Liedloff erzählt, die da am Amazonas war, die war ja keine Bindungsforscherin, aber die hat voll dieses 70er-Jahre-Klischee bedient, von wegen Natürlichkeit ist das Beste. Und das ist natürlich dann ein Einfallstor dafür zu sagen, nicht nur Stillen ist toll, sondern es ist auch am allernatürlichsten, wenn ein Kind keine Kindertagesstätte besucht, aber zum Beispiel auch nicht geimpft wird. Ne? Also du bist dann schnell bei so einem lass uns doch alle leben, als wären wir noch in der Steinzeit-Ding. Und das ist dann das Bindungsfreundlichste oder so. Und diese Baby-Bees zahlen da so ein bisschen darauf ein, weil da eben auch die Rolle der Mutter als ständig verfügbaren Person total im Mittelpunkt steht. Der Vater kommt bei William Sears nur sehr wenig vor. Und Mini-Einschub an dieser Stelle noch, weil es einfach wichtig ist, William Sears, genau wie John Bowlby, ist eben auch ein Mann, der immer noch seine eigenen Prägungen und seine eigene Agenda reinbringt. Der war oder ist, der lebt noch, Kinderarzt, Vater von 7 Kindern, evangelikaler Christ, ultrakonservativ in ganz vielen Einstellungen. Und für ihn ist diese Idee, Attachment Parenting, lässt sich eigentlich zum Beispiel auch nicht mit der Berufstätigkeit einer Frau vereinbaren. Kein Fehler des Modells, sondern ein erwünschter Nebeneffekt. Ne? Also da ist durchaus auch die Idee zu sagen, die biblische Ordnung wird mit Attachment Parenting auch wieder hergestellt. Die Mutter als die immer Gebende, der Vater als derjenige, der sozusagen für das Außen zuständig ist, die Mutter für das Innen, alles gehorcht der biblischen Ordnung. Und William Sears hat neben seinen, sag ich mal, sehr anrührenden und netten Texten übers Stillen und so, eben auch absurde Texte geschrieben, wo er davor warnt, dass wenn Väter zu wenig präsent sind und ihre männliche Rolle in der Familie zu wenig einnehmen, dass dann die Söhne schwul werden. Also, weißt du, das ist alles auch so da mit drin.
Okay, okay. Und immer die, Vorsicht mit den Gründungsvätern, total. Das gilt ja
und
überall.
Und die moderne Bindungsforschung, und das ist in vielen Köpfen noch nicht so angekommen, sagt eben ganz klar, Bindung entsteht durch Feinfühligkeit und Responsivität. Bindung entsteht durch Menschen, egal welchen Geschlechts, die feinfühlig und zugewandt auf ein Kind reagieren, egal welchen Alters, und die responsiv sind. Und responsiv heißt, die angemessen und prompt antworten auf ein Bedürfnis. Das heißt, ein Baby schreit und braucht Milch und es bekommt Milch. Ein Dreijähriger schreit und will unbedingt ein Überraschungsei und bekommt vielleicht auch kein Überraschungsei, aber bekommt eine prompte und angemessene Antwort. Es wird nicht ignoriert, es wird nicht bestraft, es wird nicht angeschrien, ja, sondern es wird ihm eine freundliche und klare Grenze aufgezeigt oder vielleicht auch ein freundliches, okay, ich kaufe dir ein Überraschungsei, aber es bekommt eine zugewandte, angemessene Reaktion. Und
ein Zehnjähriger kann vielleicht auch mal einen Tag warten, bis er die Antwort bekommt.
Ganz genau, weil diese Angemessenheit natürlich auch von Alter und Entwicklungsstand abhängig ist. Und ein 16-Jähriger, der sagt, ne, gib mir Geld für einen teuren Pulli und das will ich, da ist die angemessene Antwort vielleicht mit dem einfach in ein Gespräch zu gehen oder zu sagen, wir müssen da nochmal drüber nachdenken. Es gibt so viele Varianten davon, wie man ein Kind, einen jungen Menschen bindungsstark begleiten kann. Und das wandelt sich auch mit den Jahren und wird so, so, so viel komplexer und vielfältiger, als zu sagen, hier ist eine Liste, alle Sachen fangen mit B an, mach. Ja?
Mach, und also, zwar prompt, genau.
Es ist halt so oft die Gefahr von so Simplifizierungen. Ne? Also natürlich sind solche Baby-Bee catchy. Und wenn man wie William Sears dann zur besten Sendezeit im Fernsehen in 3 Minuten erzählen soll, was sind die Bausteine ihrer Theorie, dann ist es natürlich super, sowas zu haben, samt Schaubild.
Bam, bam, bam.
Und gleichzeitig hat sich dadurch in vielen Köpfen eben festgesetzt, so Bindung ist was für kleine Kinder, wo man so eine To-Do-Liste abhaken muss. Und irgendwie hat das was mit Stillen zu tun und mit einer guten Geburt und überhaupt muss man alles richtig machen und sich total aufopfern. Und man darf sein Kind, glaube ich, auch nicht in die Krippe geben. Und dann muss man hoffen, dass es gereicht hat. Und so ist Bindung eben nicht, sondern Bindung ist ein ganz komplexes System, das über die Jahre entsteht und sich verändert und letztlich ganz viel mit dem zu tun hat, was die Gottmans, oh, ich bin heute am Name-Droppen, das tut mir leid, aber solche Paartherapeuten, die viel zum Thema menschliche Beziehungen geforscht haben, wir haben in der Beziehungsfolge über die ja schon gesprochen,
haben wir mal gehabt. Genau.
Diese Bits for Connections nennen, ne? Also wir alle senden bestimmte Signale aus in zwischenmenschlichen Beziehungen, wo wir uns von unserem Gegenüber eine Antwort wünschen. Und das kann sein, ich lächle dich an und ich wünsche mir, dass du zurücklächelst und mich nicht ignorierst. und bei Kindern und Eltern ist das eben etwas, was 100.000 Mal am Tag passiert, so diese Ping-Pong-Spiele im Sinne von, siehst du mich, hörst du mich, nimmst du mich wahr, lässt du mir Raum, gibst du mir Nähe, was brauchst du, was brauche ich, wie kommen wir zusammen? Und es ist völlig normal, dass man an jedem einzelnen Tag jede Menge dieser Ping-Pong-Bälle auch verpasst. Also kein Mensch hat eine Quote von 100%, die Signale seines Gegenübers wahrzunehmen, selbst mit einem Neugeborenen nicht. Und in der Bindungsforschung kristallisiert sich sehr stark heraus, immer mehr in den letzten Jahren, dass es darum eben auch nicht geht, sondern dass es um eine grundsätzliche Haltung geht von Zugewandtheit, Wertschätzung, Verbindung, davon, dass Kinder aufwachsen mit einem Gefühl von, ich werde gesehen, ich werde verstanden, ich werde gehört und sozusagen altersangemessen begleitet, ne, im Umgang mit meinen großen Gefühlen. Und manchmal kriege ich die sofort erfüllt und manchmal später und manchmal vielleicht auch gar nicht. Aber ich werde nicht dafür bestraft, dass ich ein Bedürfnis habe, ein Gefühl äußere, so. Und
jetzt wird es mir klarer, wie artverwandt das halt auch zu anderen Themen ist, die ich jetzt gar nicht aufmachen will, was ist ich wie das Geborgenheit, die man schafft, ja letztlich, also nicht alles, alle diese Signale nimmst du ja verbal auf oder beantwortest die mit Sprache, sondern das läuft ja irgendwie so ganz viel hintenrum. Also auch jemand, der überhaupt nicht mit seinem Kind spricht, kann eine gute und sichere Bindung sozusagen herstellen, ne?
Ja, genau.
Okay.
Und was natürlich noch total zusätzlich komplex ist, oh, wir haben gar nicht die Zeit, glaube ich, das alles so zu besprechen, aber du hast gerade gesagt,
spannend ist lang hier.
Eine gute und sichere Bindung. Wir neigen natürlich dazu, in unserer Kultur und Gesellschaft zu sagen, wir alle wollen eine gute Bindung zu unseren Kindern haben und die gute Bindung setzen wir oft gleich mit der sicheren Bindung. Und dann haben wir oft das Gefühl, die unsichere Bindung ist die blöde Bindung, ne, die man nicht haben will. Das ist die schlechtere Bindung. Und einfach nur, um das einmal zu ergänzen, aus der Perspektive der Bindungsforschung gibt es keine guten und schlechten Bindungen, sondern es gibt einfach Bindungen, die für das jeweilige Kind in der jeweiligen Situation gerade am günstigsten sind für sein Überleben. Das heißt, eine sichere Bindung zu haben an meine Eltern ist nur dann für mich als Kind auch wirklich wertvoll und sinnvoll, wenn diese emotionale Sicherheit, die ich da fühle, auch trägt. Ne? Und Kinder, die zum Beispiel mit einem suchtkranken Elternteil aufwachsen, das eine gewisse Verlässlichkeit aufweisen kann, aber eben immer wieder auch nicht aufweisen kann, entwickeln häufig, zumindest in der akuten Zeit dieser Sucht, die ein Mensch ja auch überwinden kann, aber in dieser konkreten Phase, eine unsicher ambivalente Bindung. Und das ist für das Überleben dieser Kinder genau richtig, weil unsicher ambivalente Bindungen machen, dass man der Bindungsperson schon vertraut, aber auch immer gut auf sich selbst aufpasst und im Zweifelsfall auch sagt, ich kann mich nicht blind auf die Person verlassen, manchmal kann die nicht so für mich da sein, wie ich es brauche, dann muss ich mich um mich selber kümmern oder jemand anderen suchen. Und das ist genau das richtige Bindungsmuster, um in so einer Situation, klarzukommen. Das ist, ich will das gar nicht verklären, auch ein belastendes Bindungsmuster. Und es ist eins, mit dem Menschen als Erwachsene manchmal auch noch zu kämpfen haben. Ne? Wenn ich diese Prägung so mitbringe, zu sagen, ich kann mich auf niemanden so hundertprozentig einlassen, weil ich immer so für mich verinnerlicht habe, im Zweifelsfall kann ich nur auf mich selbst zählen. Das kann in einer Paarbeziehung oder so dann auch noch mal eine schwierige Dynamik auslösen. Aber es kann auch was sein, was man anerkennen kann, als erwachsener Mensch zu sagen, das war eine mega gute Überlebensstrategie, die sich meine Psyche da gesucht hat, als ich ein Kind war. Hm. Und jetzt kann ich als erwachsener Mensch überprüfen, was davon möchte ich behalten, was davon möchte ich vielleicht auch versuchen zu überwinden oder zu verändern. Denn auch das ist etwas, was oft unter den Tisch fällt. Bindungen sind nicht in Stein gemeißelt, sondern veränderbar. Wir haben oft auch unterschiedliche Bindungen zu unterschiedlichen Menschen. Also es gibt nicht wenige Kinder, die haben eine sichere Bindung zu einem Elternteil und eine unsicher vermeidende Bindung zum anderen Elternteil. Und das kann alles in der Bindungsbiografie vorkommen. Und wir sind mehr als sozusagen die Summe unserer Bindungserfahrungen. Wir können als Erwachsene in Freundschaften, in Beziehungen, in unserer eigenen Elternschaft, aber natürlich auch in therapeutischen Settings, wenn gewünscht und nötig, Bindungsmuster anschauen, erkennen, verändern, überwinden, neu schreiben. Ne? Das heißt, was manchmal im Moment so in der Pop-Psychologie so Eingang hält, zu sagen, beim Online-Dating bloß aufpassen, keine unsicher ambivalente Person zu daten, weil die sind so schwierig. Das ist Unsinn. Wir sind so viel mehr als unsere Bindungsgeschichte und es ist ein Riesenunterschied, wie Menschen mit ihrer eigenen Bindungserfahrung umgehen und auch Menschen, also ne, wenn man sich jetzt vorstellt, ein Elternpaar, beide sind mit unsicheren Bindungen groß geworden auf unterschiedliche Weise, die können trotzdem miteinander eine große Sicherheit entwickeln in ihrer Paarbeziehung und können auch ihren Kindern sichere Bindungserfahrungen weitergeben. Aber das passiert halt nicht automatisch, sondern da gehört eine gewisse Reflexion dazu, zu sagen, welche Muster erkenne ich, welche will ich weitergeben, welche nicht.
Ich musste jetzt wieder an das denken, was du vorhin gesagt hast, über in anderen Kulturen gibt es andere Bindungsmuster. Ja, genau. Und wenn wir jetzt streng genommen sagen würden, wir ranken jetzt Bindungsmuster nicht, dann könnte man ja auch sagen, die Menschheit hat unterschiedliche Bindungsmuster entwickelt, je nachdem, ob in großem Kreis aufgewachsen oder mit unzuverlässigem Elternteil und sind ja eigentlich, aber hier spricht der völlige Laie, ja, könnte man ja auch argumentieren, ja, so sind Menschen und Menschen sind unterschiedlich und sie binden sich halt auf die eine oder die andere Weise an den einen oder an den anderen Menschen und ich habe einen Freund, auf den kann ich mich überhaupt nicht verlassen und der ist ja trotzdem mein Freund und ich habe eine Mutter, die ist mir immer und so, dann wäre das ja auch nochmal ein spannender Blick darauf, einfach wie wir halt so sind, so unterschiedlich, wie wir halt so sind. Und nicht immer so dieses, boah, wenn nicht einer von euch die super-duper-Bindung mit dem Kind hinkriegt, dann bist du einfach, du hast es verkackt und das Kind wird es immer schwer haben. So.
Genau, genau.
Weil das ja auch zu der Frage, die du ganz am Anfang sagtest du ja so ungefähr, wie kann ich denn testen, ob mein Kind super-duper gebunden ist, wäre jetzt ja eine Zwischenfazit-Antwort zu sagen, es wird Bindungsmuster entwickeln, oder? Wir wissen halt nur nicht immer genau welche. Ja. Und du kannst vielleicht deinem Kind einen Gefallen tun, indem du schrittweise, stückweise reflektierst, was du da vielleicht so für Bindungsmuster selber mitbringst und dadurch in diese Kinderbeziehung mit einbringst. Aber hör auf, dich zu kasteien, weil das Internet dir sagt, das ist das falsche Bindungsmuster.
Ja, so oder ungefähr. Du das irgendwie aufgeschnappt hast. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, wie du sagst, also Kinder binden sich, wenn sie irgendeine Möglichkeit haben, also diese sogenannte disorganisierte Bindung, wo wirklich gar keine Bindung nachzuweisen ist,
es gibt
die kommt quasi aber wirklich nur in Extremfällen vor. Wenn Kinder Menschen haben, die in irgendeiner Weise für sie sorgen, so unperfekt das auch sein mag, werden die Kinder sich an diese Menschen binden, in irgendeiner Form. Und die Bindung ist immer so, wie es für das Kind gerade am günstigsten ist. Ja, die Bindung ist nicht unser Arbeitszeugnis, sondern die Bindung ist das, was für das Kind gerade am günstigsten ist. Und das kann sich eben verändern und wandeln. Und was leider oft passiert, ist, dass Eltern aus Sorge um die Bindung zu ihrem Kind mit so einem gewissen Halbwissen losgehen und versuchen, die Bindung zu ihrem Kind quasi zu analysieren. Also gerade dieser fremde Situation-Test, von dem ich vorhin erzählt hatte, den John Bowlby und Mary Ainsworth unter Laborbedingungen durchgeführt haben, der geistert vielen Eltern noch so im Kopf rum, da haben sie irgendwann mal was von gehört oder gelesen. Und dann versuchen sie quasi so Alltagssituationen zu nehmen, um daraus die Bindungsqualität abzulesen. Also ich kriege unglaublich.
Ich warte schon die ganze Zeit drauf, dass du jetzt, ob das wirklich jemand ab und zu macht. Ständig. Ich stelle mein Kind mal 2 Minuten in den C&A und schaue mal, was passiert.
Noch anders. Also ich kriege wirklich regelmäßig Nachrichten von Eltern, die mir sagen, ich habe gelesen, sicher gebundene Kinder müssen es schwer haben mit dem Abschied von ihrer Bindungsperson. Aber wenn ich meine Tochter zu ihrer Oma bringe, rennt die da rein und ich bin abgemeldet. Heißt das, dass wir keine sichere Bindung haben? Zum Beispiel. Genauso
Kita-Eingewöhnung. Ich verstehe das Gefühl, ja?
Also, ja.
Ich verstehe das Gefühl.
Total.
Ja, Eingewöhnung. Kita-Eingewöhnung. Hey, mein Lieblingsthema.
Und zwar wirklich in alle Varianten. Mir schreiben meistens Mütter, entweder mein Kind weint total beim Abschied, die Erzieherinnen sagen, das heißt, die Bindung ist zu eng. Was habe ich falsch gemacht? Völliger Unsinn. Ja, also zu enge Bindung gibt es gar nicht als Kategorie. Es gibt sichere und unsichere Bindung. Aber es gibt auch immer wieder Mütter, die mir schreiben, die Eingewöhnung geht zu leicht. Mein Kind kommt da rein, hat Spaß. Man denkt so, ja, besser geht's doch nicht. Und die Mütter sagen, mein Kind hat beim Abschied nicht geweint, beim Abholen kaum reagiert, war völlig ins Spiel versunken. Das heißt doch zwangsläufig, dass es unsicher vermeidend gebunden sein muss. Und da steckt so viel Schmerz, ne, in diesen Ängsten. Und das ist so schwer aus den Köpfen rauszukriegen, dass man sozusagen sein Kind anguckt in einer Situation, wo es irgendwie um Trennung oder Wiedersehen geht und dann sagt, daran lese ich jetzt ab, wie sicher gebunden mein Kind ist.
Aber es ist halt auch so schwer. Ich glaube, war das nicht auch Jule, der sozusagen darauf hingewiesen hat, dass es halt, wenn du so ein Kind hast, das sich überhaupt nicht wehrt, so ungefähr, dass man sich nicht so sehr freuen soll. Also es ist ja auch, du gibst dein Kind in die Kita und sowohl dieses, ja, hat es jetzt quasi aufgegeben und hockt nur noch apathisch in der Ecke, willst du nicht, als auch das herzzerreißende Brüllen bis drei Straßen weiter nicht. Und wie soll man daraus jetzt dann auch noch mit dem Bindungskonzept sich logische Schlüsse ziehen? Das ist einfach auch unglaublich schwer.
Das ist total schwer. Und man muss einfach sagen, ne, diese Kategorisierung von, es gibt drei Bindungstypen, ja, und wo fällt mein Kind jetzt rein? Die wird natürlich auch der unglaublichen Vielfalt menschlicher Persönlichkeiten nicht gerecht. Also das ist auch eine der großen Kritiken mittlerweile überhaupt an diesem Fremde-Situation-Test, dass man damit ja automatisch nicht nur Erkenntnisse erlangt über die Bindungsqualität, sondern zum Beispiel auch über das Temperament eines Kindes. Ne? Also ein sehr schüchternes, ängstliches Kind wird sich in so einer fremden Situation völlig anders verhalten als ein sehr extrovertiertes, sehr, sehr neugieriges Kind. Und die können beide gleich sicher gebunden sein. Und das eine Kind weint vielleicht, wenn die Mutter geht und das andere Kind nicht. Neurodivergenz kann überhaupt nicht erfasst werden in diesen Untersuchungen, spielt aber eine Riesenrolle beim Verhalten der Kinder. Ne? Und deswegen ist es so wahnsinnig gefährlich, aus so Einzelsituationen als Eltern zu versuchen, ne, die Bindung zu analysieren. Und viele Eltern haben eben auch Sorge, dass wenn Kinder ganz normale, altersgerechte Verhaltensweisen zeigen, ob in der Autonomiephase oder in der Pubertät, ne, und auch mal sowas sagen wie, ich habe keine Lust mehr auf dich, geh raus, geh weg, ich hasse dich, dass dann Eltern manchmal so denken, ja, das ist jetzt der Beweis, dass unsere Bindung irgendwie kaputt ist. Und so ist es nicht.
Also heißt, wir sollten uns um Bindung kümmern, aber wir sollten...
Also ich glaube, es kann uns helfen, wenn wir eher wieder an diesen Erlaubnischarakter denken, zu sagen, das Wissen über Bindung gibt uns quasi einen Freibrief dafür, so nett und zugewandt und liebevoll und geduldig und freundlich mit unseren Kindern zu sein, wie es uns möglich ist. Wir müssen keine Angst haben vor Verwöhnen, wir müssen keine Angst haben davor, dass unsere Kinder eine Charakterschwäche entwickeln, wenn wir zu nett zu ihnen sind. So. Und gleichzeitig heißt das nicht, dass unsere Kinder Schaden nehmen oder die Bindung leidet, wenn wir auch manchmal genervt, wütend, K.O., müde, kein Bock mehr so sind, ja, so, das ist einfach normal und Bindung ist sehr resilient, es entsteht eben durch diese unglaublich vielen Interaktionen im Alltag und die einzelne Interaktion ist dabei so viel weniger wichtig als das Gesamtpaket, so eine Grundhaltung, wie fühlt sich mein Zuhause, meine Familie, auch meine Kindertagesstätte, meine Tagespflege, meine Schule, wie fühlt sich das an, was gibt mir das für ein Grundgefühl über mich und über die Menschen, die dort sind und wenn Eltern mich dann tatsächlich fragen, ob es so einen Bindungstest gibt, dann sage ich immer, also so einen Schnelltest wie bei Corona gibt es nicht. Aber was man schon sagen kann, wirklich auch wissenschaftlich fundiert sagen kann, ist, dass man sicher gebundene Kinder am leichtesten daran erkennt, dass sie in Gegenwart ihrer Bindungspersonen sie selbst sein können. Dass sie sich trauen, sich ihren Bindungspersonen zu zeigen und zuzumuten mit allem, was sie sind. Mit ihrer Freude, mit ihrer Angst, mit ihrer Traurigkeit, mit ihrer Bedürftigkeit. Ein unsicher gebundenes Kind oder ein unsicher ambivalent gebundenes Kind wird aus Sicherheitsgründen viel von sich verstecken vor seinen Bindungspersonen, wird eben nicht sich verletzlich machen, sondern wird eher nach außen unkompliziert und immer brav, immer folgsam sein oder nur im Kampfmodus, nur aggressiv, die ganze Zeit so. Und wenn wir ein Kind begleiten, das je nach Temperament, ne, die sind ja sehr unterschiedlich ausgeprägt, uns Nuancen zeigt, uns zeigt, jetzt kannst du gehen, jetzt brauche ich noch ein bisschen Rückversicherung. Kannst du noch ein bisschen an meiner Bettkante sitzen? Ich würde mir wünschen, dass mir schmeckt das Essen nicht. Ich traue mich da nicht hin. Das hat mich so wütend gemacht. Jetzt bin ich gerade sauer auf dich. Ja? Das sind alles so Facetten einer Eltern-Kind-Beziehung oder auch einer Beziehung zwischen einem Kind und einer anderen erwachsenen Person. Die trauen sich Kinder nur zu zeigen, wenn sie wissen, dass da ein emotional sicherer Rahmen ist. Wenn sie wissen, sie werden nicht dafür bestraft, dass sie diese verschiedenen Seiten haben, ne? Von draufgängerisch bis ängstlich. Und das ist ein sehr guter Indikator für Bindungssicherheit. Und da gilt es nicht, einen einzelnen Tag zu analysieren oder einen einzelnen Moment, sondern da geht es so ein bisschen um die Draufschau über einen längeren Zeitraum. Wenn ich so auf das letzte halbe Jahr schaue, ne, hat mein Kind da bei mir Rückversicherung gesucht, sich aber auch mal an mir gerieben, mich mal total blöd gefunden, mal mit mir kuscheln wollen, mit mir gesprochen über Gefühle, manchmal auch gesagt, jetzt will ich gerade nicht sprechen, jetzt brauche ich Raum für mich. Ne? Also je nach Alter natürlich auch, aber sind Merkmale einer bindungssicheren Beziehung. Und das finde ich sehr entlastend, weil die allermeisten Eltern, die ich kenne, die sich ganz viel Sorgen machen um die gute Bindung, ja, um die sichere Bindung zu ihren Kindern, die haben das mit ihren Kindern. Oft ist allein schon das sich Gedanken machen um Bindung ein Zeichen dafür, dass man ja bewusst Elternschaft lebt, dass man es gut machen will mit seinen Kindern, dass man nicht so mit seinen eigenen Problemen beschäftigt ist, dass man die Kinder gar nicht mehr sieht oder in so einem autoritären Mindset unterwegs ist, dass man die Kinder in ihren Bedürfnissen gar nicht sehen will. Es gibt so viele sicher gebundene Kinder in Deutschland laut aktuellen Messungen, ne, der modernen Bindungsforschung wie noch überhaupt nie seit Beginn der Messungen nach Ende des Zweiten Weltkrieges. Es gibt immer noch auch nicht sicher gebundene Kinder in Deutschland und das sind selten die Kinder der Eltern, die sich ganz viel Sorgen um Bindung machen. Und das kann vielleicht ein bisschen Entlastung geben. Und gleichzeitig ist es auch wichtig, sich klarzumachen, alle Familien, alle Bindungsbeziehungen können durch schwere Zeiten gehen. Das kann auch mal sein, man hat echt ein halbes Jahr oder ein Jahr oder zwei, wo es einfach schwierig ist im zwischenmenschlichen Miteinander, wo man das auch spürt und wo es dann wichtig ist, dass man da auch aneinander dranbleibt und nicht sagt, so, jetzt ist die Bindung kaputt, da kann man nichts mehr machen. Ja, sondern dass man sagt, Bindung ist ein lebenslanges Band. Das kann sich immer wieder verändern. Man ging früher tatsächlich in der Entwicklungspsychologie davon aus, dass in der Pubertät Kinder oder Jugendliche quasi das Bindungsband zu ihren Eltern durchschneiden müssen und wirklich sich lösen müssen aus der Eltern-Kind-Bindung, um erwachsen werden zu können. Und heute geht man davon aus, dass Jugendliche sich unbedingt lösen müssen und auch, ne, ein Individuum werden, Freiraum haben, aber dass sie dafür dieses Bindungsband nicht zerschneiden müssen, sondern
hat
dass
ja damit nichts zu tun eigentlich
einfach verändern darf, weiter wird, länger wird, ne? Also einfach sozusagen nochmal so eine Erweiterung bekommt, aber dass dieses Band nicht kaputt gehen muss dabei, wenn beide Seiten diesem Band den Raum geben, ne, weiter zu werden und sich zu verändern.
Und war das nicht auch der Grund für dich, weil sich so viele Eltern da Sorgen machen, ein Buch zu schreiben, das da heißt Bindung ohne Burnout, immer noch im Buchhandel erhältlich.
Ja, stimmt. Ja, wer es noch nicht kennt, lohnende Lektüre zum Thema Bindung, sehr viele entlastende Informationen drin.
Kurzweilig.
Ja, es gibt wirklich kaum ein Buch, auf das ich so viel angesprochen werde. Ich war wirklich gerade gestern wieder mit meinen Kindern unterwegs, einfach privat. Und wurde von drei unterschiedlichen Familien angesprochen, die sich für Bindung ohne Burnout bedankt haben und gesagt haben, dass es ihnen geholfen hat. Und das ist natürlich das Schönste, was man hören kann, ne, wenn man sich die Arbeit macht, so ein Buch zu schreiben, dass es dann wirklich den Familien in ihrem Alltag hilft und dass es da einen Unterschied macht.
Genau, ich weiß noch, wie wir so drüber sprachen, als das so entstand und du immer sagtest, ja, aber das muss auch irgendwie präzise sein und das darf jetzt auch nicht zu dick werden, sondern das soll ja Leuten, die jetzt da gerade eine Unterstützung brauchen, eine sein.
Und es muss es als Hörbuch geben, habe ich auch gesagt, damit die Kinderwagenschiebenden mit es praktisch auf dem Spaziergang hören können, genauso wie unseren Podcast und die Väter bitte auch.
Gut, dass du es noch erwähnt hast, das hätte ich auch gesagt. Genau, wenn ihr Fragen habt, die heute nicht behandelt wurden, bei unserer Bindungsfolge schreibt uns immer gerne an podcast@nora-imlau.de. Und damit, liebe Nora, kommen wir zu den Sponsoren der aktuellen Folge und deswegen folgt jetzt etwas Werbung.
Genau, unsere heutige Folge wird wieder einmal unterstützt von Pumpkin Organics. Ich freue mich riesig drüber, dass dieses tolle Startup aus München uns wieder unterstützt. Ich arbeite schon ganz lange und sehr gerne mit Pumpkin Organics zusammen. Das ist ein Unternehmen, die stellen gemüselastige, zuckerfreie Snacks für Babys und auch ältere Kinder her, die in unserer Familie sich großer Beliebtheit erfreuen. Es gibt bei Pumpkin Organics Backmischungen, für Bananenbrot, für Pancakes, für Pizzateig. Die werden hier regelmäßig genutzt. Es gibt Soßen, es gibt Pesto und es gibt eben auch diese Snacks, die man so super praktisch mit ins Schwimmbad oder auf den Spielplatz nehmen kann, in unterschiedlichsten Geschmacksrichtungen. Und die Besonderheit ist eben, dass die Kinder schmecken und dass die ganz unterschiedliche Aromen haben, alle aus Gemüsen und Obst gewonnen, aber eben zuckerfrei sind. Und so kann man sozusagen die Kinder ganz niedrigschwellig an den Geschmack von verschiedensten Gemüsearten heranführen. Genau. Und also ich merke das bei unseren Kindern, dass die teilweise wirklich sich dann trauen, Gemüse zu probieren bei Tisch, weil sie sagen, das kennen wir schon von diesem oder jenem Snack. Und das ist bei uns so eine ganz wertvolle, ne, Hilfe gewesen, um einfach sozusagen diese Welt der unterschiedlichen Geschmäcker von Gemüsen da so ein bisschen aufzuschließen.
Super gut. Und für alle, die es selber mal ausprobieren möchten, haben wir ein doppeltes Angebot für euch bekommen. Also einerseits gibt es einen Code, der heißt Anfang 10, Anfang 10, und mit dem spart ihr auf nahezu alles aus dem ganzen großen Bio-Gemüsesortiment von Pumpkin Organics 10%. Und?
Genau, und wenn ihr euren Warenkorb bei Pumpkin Organics mit Snacks im Wert von mindestens 59 Euro befüllt habt, nach Abzug unseres 10% Rabatts, dann bekommt ihr zusätzlich von Pumpkin noch einen gratis Achterpack Bio-Mehrkorn Churros, Banane und Kakao beigelegt. Und die sind wirklich der totale Renner hier, die sind extrem lecker. Und ich kann euch nur raten, die mal zu probieren.
Genau, ihr bestellt also, ihr verwendet diesen Code, die Zugabe erscheint dann nicht im Warenkorb, das ist sozusagen technisch nicht möglich, ihr bekommt sie aber auf jeden Fall. Die ganze Aktion läuft vom 13. April 26 bis zum 31. Mai 2026, allerdings auch nur, solange der Vorrat reicht. Alle Hinweise, den genauen Link und die kleinen Abers und so weiter findet ihr bei uns in den Shownotes. Herzlichen Dank. Und dann, liebe Nora, schauen wir doch bitte noch kurz in unser Postfach, ja?
Ja, auf jeden Fall.
Und zwar, Nora, haben wir zu der Hurra, das Baby ist da Folge eine sehr coole Mail von Lotta bekommen, die auf so zwei Punkte hinweist, die sie jetzt super zusammenführt, würde ich jetzt mal sagen. Ich lese dir mal vor, sie ist ein bisschen länger, okay? Hallo Nora, hallo Oliver. Erst einmal vielen Dank für eure neue Podcast-Folge, die Einsichten in das neue Familienleben zu siebt und eure Gedanken zum Start ins Leben mit einem neuen Baby gibt. Ich wollte gern noch zwei Themen, die ihr angesprochen habt, etwas zusammenfügen. Ihr hattet ja darüber gesprochen, dass es manchen nicht mehr Schwangeren nach der Geburt auch schwer fällt, nicht mehr das Baby zu spüren und so weiter. Für mich selbst war das vor allem schwer, weil es gesellschaftlich, neben allem Körperlichen natürlich, mit so einem krassen Statuswechsel einhergeht. Mindestens 6 Monate lang steht man als Schwangere total im Fokus, man wird wohlwollend von Fremden angelächelt, in Bussen und Bahnen werden Plätze für einen freigehalten, alle sorgen sich um einen, man fühlt sich einfach, im besten Falle, sehr außergewöhnlich wertvoll in dieser Zeit. Und dann kommt diese krasse Grenzerfahrung der Geburt, der hormonelle Wirbelsturm danach und auf einmal steht man überhaupt nicht mehr im Fokus der Aufmerksamkeit, obwohl man so Krasses geleistet hat und in so einer Ausnahmesituation ist. Stattdessen geht es jetzt nur noch um das Baby. Aber das ist jetzt eben nicht mehr Teil von einem selbst, sondern quasi ausgelagert. Alle wollen das Baby kennenlernen, fragen, wie es dem Baby geht, wollen für das Baby zu Besuch kommen. Allein schon das finde ich einen extrem harten Wandel und eine krasse Erkenntnis. Die haben nicht an mir Interesse gehabt, sondern hart ausgedrückt an dem wachsenden Leben in mir. Und obwohl mein Körper dieses Leben ermöglicht hat, es geboren hat, geht es jetzt nur noch um dieses kleine Wesen. Im besten Fall hat man eine tolle Hebamme, die sich auch um die Mama kümmert und einen PartnerIn mit ganz viel Fürsorge. Aber der Blick von allen anderen richtet sich meist auf das Baby, so meine Erfahrung. Und dieses Phänomen verstärkt sich aus meiner Sicht extrem, wenn es, wie ihr es ja auch angesprochen habt, dem Baby nicht gut geht, beziehungsweise eine Auffälligkeit festgestellt wird, die im Krankenhaus behandelt werden muss. Dann verliert man den Status als Wöchnerin innerhalb von Sekunden, Minuten oder Stunden. Es kommt keine Hebamme, die darauf schaut, wie es der Mutter geht, ob alles gut verheilt. Es gibt keine Bettruhe und Erholung nach der Geburt. Es gibt keinen gesunden und stärkenden Mahlzeiten und oftmals auch keinerlei Fokus drauf, wie man als frischgebackene Mutter in einem hormonellen Ausnahmezustand mit der möglicherweise frischen Diagnose umgeht, wie es einem selbst psychisch damit geht. Man muss funktionieren, nicht nur als frisch gebackene Mutter mit Milcheinschuss, Wochenfluss, möglicherweise Geburtsverletzungen, sondern nun auch als Mutter eines erkrankten Babys, auf dem aller Fokus liegt. Die Zusammenkunft aus diesem krassen Statuswechsel, den man als frisch gebackene Mutter erfährt, und all dem, was man dann frisch nach der Geburt leisten muss, ohne dass es irgendeinen Raum für ein Selbst, die eigenen Bedürfnisse, für Ruhe, für Heilung und für einen Umgang mit der Diagnose des eigenen Babys gibt, habe ich als extrem belastend und traumatisch erlebt. Natürlich bin ich dankbar für die gute medizinische Versorgung unseres Kindes, keinesfalls selbstverständlich. Aber gleichzeitig ist es so eine vulnerable Zeit als Mutter, auf der, meiner Erfahrung nach, in diesen Situationen in einem Krankenhaus überhaupt kein Fokus liegt. Daher haben diese beiden Themen, die ihr angesprochen habt, aus meiner Erfahrung heraus eine Verknüpfung, die ich gern mit euch teilen wollte. Es ist doch spannend, welche Sonderrolle Schwangere in unserer Gesellschaft haben und was dann, auch ohne Erkrankung des Babys, nach der Geburt daraus wird. Es scheint, als wenn die Schwangeren einfach oft als die Hülle für das wertvolle Leben in ihnen angesehen werden, und sobald dieses Leben außerhalb der Hülle stattfindet, muss man sich um diese Hülle eben nicht mehr kümmern. Ich bin dankbar für alle, die es anders sehen und praktizieren, allen voran meinen tollen Hebammen. Und ich versuche, jede Schwangere in meinem Umfeld als Individuum in den Fokus zu nehmen, ihre Gefühle zu besprechen. Und auch nach der Geburt die Mama zu sehen, sie nach ihrem Wohlbefinden zu fragen, ihrem Geburtserlebnis Raum zu geben, ihre Bedürfnisse in den Fokus zu nehmen. Aber wie schön wäre es, wenn das auch in der Gesellschaft mehr in den Fokus rücken würde und auch in Krankenhäusern praktiziert werden würde. Bitte entschuldigt meinen Roman, es ist einfach so ein großes und tiefgehendes Thema. Viele Grüße, Lotta.
Liebe Lotta, du musst dich überhaupt nicht entschuldigen für diesen Roman. Ich fand das eine ganz, ganz tolle und berührende und so kluge E-Mail von dir, weil du total recht hast. Du hast wirklich zwei Aspekte aus dieser Folge, die wir getrennt voneinander angesprochen hatten, so perfekt zusammengeführt. Ich glaube, das geht ganz, ganz vielen nach der Geburt so, besonders, wie du es beschreibst, in so einer Krankenhaus-Klinik-Situation, ne, wo dann auch noch Sorge um das Baby dazukommt. Und es gibt so viele Mütter, die sagen, sie hatten dadurch kein Wochenbett, weil im Prinzip in dem Moment, wo das Baby zum Patient wird, man selbst eben Begleitperson ist, auch wenn man eine frische Kaiserschnittwunde hat oder eben gerade erst geboren hat. Und ich finde das so eine wichtige Botschaft, die deine E-Mail auch enthält, eben zu sagen, immer wenn wir einen Wochenbettbesuch machen oder jemand in unserem Umfeld haben, eine Person, die gerade geboren hat, dann ist es so wichtig, nicht nur sich von diesem Babymagneten so anziehen zu lassen und zu sagen, oh, darf ich mal halten und oh, wie süß und tausend Fragen zum Baby zu stellen, sondern wirklich auch die Mutter in den Fokus zu nehmen und ihren Gefühlen, ihren Bedürfnissen, auch ihrer krassen Leistung, wie du das benennst, so einfach Raum zu geben und nicht ihr das Gefühl zu geben, sie ist jetzt quasi die leere Hülle, die nicht mehr so relevant ist, wo das Baby auf der Welt ist. Also das kann ich sehr, sehr unterschreiben.
Total spannend. Sehr gut zusammengeführt, genau. Danke dir, Lotta. Danke euch anderen, die uns geschrieben habt. Und vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Genau, und denkt immer dran, aller Anfang ist manchmal schwer, manchmal leichter, aber immer interessant.